Werbung.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Werbung Ende.
Bevor es losgeht, ein wichtiger Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung oder Empfehlung. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Diese stellen keinen Ersatz für eine professionelle und individuelle Beratung dar. Werteentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital. Mit Petra Ahrens und Timo Pache.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Es gab die letzte Woche viele Zahlen und Ergebnisse der Unternehmen und es wird scheinbar auch so ein bisschen ungemütlicher an den Kapitalmärkten. Und außerdem haben wir dann heute im Podcast noch die folgenden Unternehmen für Sie dabei.
Wir gehen auf Kreuzfahrt mit dem Kreuzfahrtanbieter Carnival aus den USA, der mit den ganz großen Pötten um die Welt schippert, machte wie alle Kreuzfahrtanbieter natürlich eine schwere Krise durch während der Pandemie, hat sich seither aber ganz ordentlich berappelt.
Ja, als er seiner Großmutter beim Autoverkauf helfen wollte und nur schlechte und unseriöse Angebote erhielt, kam Christian Bertermann auf die Idee, den Gebrauchtwagenhandel zu digitalisieren. Entstanden ist der nach eigenen Angaben größte Gebrauchtwagenhändler Europas und Betreiber von Plattformen wie wirkaufeneinauto.de und Autohero. Und wir sprechen heute über Auto1.
Und zu guter Letzt blicken wir auf die IT- und Sicherheitsbranche, und zwar auf das Unternehmen Cloudflare, ebenfalls aus den USA. Cloudflare sichert im Grunde genommen Webseiten gegen Cyberangriffe ab und ist inzwischen ein richtiger Star der Branche. Und wir gucken uns mal an, was das für Anleger bedeutet. Ja, wer zu einem dieser Unternehmen direkt springen möchte, kann das tun und orientiere sich dabei an den Timecodes in den Shownotes. Und für alle anderen blicken wir auf eine sehr ereignisreiche Woche mit sehr, sehr vielen Zahlen.
Der Wochenrückblick.
Genau, wir konnten uns im Grunde genommen aussuchen, was waren denn die unerwartetesten, aber auch die interessantesten Ereignisse letzte Woche. Und da hatten wir zum einen Puma, die ja zuletzt mit einer schwachen Nachfrage zu kämpfen hatten. Und darin sehen scheinbar die Chinesen eine große Chance. Und der chinesische Sportartikelkonzern Antasports will für 1,51 Milliarden Euro größter Aktionär beim deutschen Rivalen werden. Ja, Anta, die unter anderem Eigentümer sind von Fila und von Jack Wolfskin, übernehmen Anteile von gut 29% und wollen Puma vor allen Dingen in China auf die Sprünge helfen. Die Aktie legt im Tagesverlauf dann enorme 12% oder sogar mehr als 12% zu.
Jetzt ist ja das Interessante, Anta kauft die Anteile ja nicht am freien Markt, sondern sie übernimmt 29% der französischen industriellen Familie Pinault. Das ist die Eigentümerfamilie, denen auch große Teile des Kering-Konzerns gehört. Und sie zahlen also dafür etwa 35 Euro je Aktie. Du hast gerade gesagt, die Aktie hat sozusagen einen Sprung gemacht, einen sehr ordentlichen Sprung sogar, als die Nachricht bekannt wurde. Da gab es ja die Gerüchte schon eine ganze Weile, dann wurde der Deal einmal abgesagt, dann kam er jetzt doch etwas überraschend. Das Lustige ist, dass im Laufe der vergangenen Woche die Aktie allerdings diese 12% auch ordentlich wieder abgegeben hat. Zum Ende der Woche notierte sie noch bei 21 Euro und ein bisschen. Und wie erklärst du dir das, dass sich diese beiden Preise, sage ich mal, der Preis, den Anta jetzt bezahlt an die Kering-Familie, an die Familie Pinault, und der Preis an der Börse so auseinanderentwickeln?
Ja, ich glaube, zum einen sind die Anleger gerade sehr kurzfristig unterwegs und ich könnte mir vorstellen, dass bei einem Tagesverlauf von 12% natürlich dann auch viele Kasse gemacht haben, weil der Deal ist ja noch nicht durch. Und dann muss das, was sich Anta da auch vorgenommen hat, nämlich den chinesischen Markt entsprechend mit Puma wieder beleben zu lassen und zu reanimieren, das muss natürlich auch erstmal alles Früchte tragen. Bis dahin ist es noch ein langer Weg. Und was wir letzte Woche gesehen haben, wir kommen da gleich noch drauf zu sprechen, ist wirklich, dass die Anleger gerade Beschleunigung suchen. Also schnelle, positive Ausblicke und nicht langfristig investieren wollen. Und das haben wir hier auch dann bei der Puma-Kursentwicklung gesehen.
Die Beschleunigung ist ein gutes Stichwort. In der vergangenen Woche haben mehrere US-Tech-Konzerne ihre Zahlen für die vergangenen Geschäftsquartale vorgelegt. Und erstmal muss man sagen, die Zahlen waren eigentlich durch die Bank sehr, sehr positiv.
Ja.
Apple, monstermäßiges Quartal, auch lustiger Begriff so in der Wirtschaftsnachrichtensprache, also 143, fast 144 Milliarden US-Dollar Umsatz, ein absoluter Rekord. Alleine von den iPhones hat man 23% mehr verkauft, beziehungsweise hat damit einen Umsatz von 85,3 Milliarden US-Dollar in einem einzigen Quartal erzielt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,84 Euro. Und erwartet waren 2,67 Euro. Interessanterweise, aber die Aktie hat so lala reagiert, ein bisschen gewonnen.
Ja.
Ganz anders als bei Meta zum Beispiel, auch sehr gute Zahlen. Deutliche Zuwächse im Geschäft. Aber die Aktie ist richtig durch die Decke gegangen, muss man sagen.
Ja, war einer der wenigen Lichtblicke letzte Woche.
Richtig. Und dann Microsoft dagegen auch sehr gute Zahlen vorgelegt, im Ausblick so ein bisschen verhalten, was das Cloud-Geschäft angeht. Und die Aktie stürzt regelrecht ab. Ähnliches Bild noch bei SAP. Am Rande ist jetzt kein US-Tech-Konzern, aber sozusagen das deutsche Pendant. Auch dort eigentlich gute Quartalszahlen, aber vielleicht nicht ganz so gut, wie es der Markt erwartet hat, so um 0,Pusemuckel-Prozent hinterm Komma irgendwie eine Abweichung von der Erwartung. Und die Aktie stürzt an einem einzigen Tag um 16% ab. Petra, wie erklärst du dir so unterschiedliche Reaktionen, wenn doch die Geschäfte eigentlich sehr, sehr ordentlich laufen bei all diesen Unternehmen?
Ja, also die sind ja auch vom Kurs her zum größten Teil schon enorm hochgelaufen und wir sehen einfach, nur gute Zahlen reichen nicht mehr. Und wenn der Kurs entsprechend mit einem hohen Multiple bewertet ist, dann können auch bei guten Zahlen natürlich letztendlich dann die Anleger sagen, Dankeschön, reicht uns, wir realisieren hier mal die hohen Gewinne. Bei Microsoft ist es noch ein bisschen anders. Die konnten deswegen nicht so richtig überzeugen, weil natürlich gerade die Treiber wie Cloud und KI bisher geliefert haben, aber die Aussichten auf das Wachstum verlangsamen sich. Und das ist, denke ich mal, der Hauptgrund gewesen, warum die Aktie eingebrochen ist. Und Timo, SAP 16%, das ist natürlich, also das ist lächerlich, ja. Also die Zahlen waren völlig okay. SAP wächst und hat auch mehr Gewinn gemacht. Die Auftragszahlen im wichtigen Cloud-Geschäft gehen hier zurück. Ob da aber ein Tagesverlust von 16% gerechtfertigt ist, also das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ja, das Unternehmen hat teure Umstrukturierungen und hat hohe Kosten für die Infrastruktur. Das führt natürlich zu einem langen Umbau. Und das ist genau das, was ich eben sagte. Die Anleger wollen gerade keinen langen und soliden Umbau sehen. Die wollen einfach, dass es knallt. Und das haben wir bei solchen Sachen natürlich nicht. Geknallt hat es auch bei der Deutschen Bank, die hast du eben gar nicht berücksichtigt. Die Deutsche Bank hatte ja auch Zahlen vorgelegt und da muss ich echt sagen, Chapeau Christian Sewing, der macht ja einen richtig guten Job. 9,7 Milliarden Euro erzielt die Bank, das ist das beste Vorsteuerergebnis aller Zeiten, ein Plus zum Vorjahr von 84%. Der Nettogewinn kann sogar um 127% zum Vorjahr zulegen. Das Besondere, was ich daran finde, ist, es ist das erste Jahr ohne Sondereffekte. Also das Ergebnis wurde rein operativ erwirtschaftet. Aber auch hier hat die Aktie nicht wirklich zulegen können. War natürlich blöd, dass jetzt ausgerechnet hier die Razzien wegen Geldwäscheverdacht die Performance so ein bisschen verhagelt haben. Aber
ich wollte es gerade sagen. Also das hat einen Grund.
Blödes Timing.
Und das war kein glückliches Timing. Beziehungsweise, naja, wer weiß, was die Frankfurter Staatsanwaltschaft da so noch für Hintergedanken hatte. Aber, wir wollen da nichts unterstellen, aber das Interessante ist natürlich, dass die Deutsche Bank dann offensichtlich trotzdem immer wieder eingeholt wird von irgendwelchen lange zurückliegenden Geschäften. Auch hier geht es ja um Geschäfte, die schon 10, 12, 15 Jahre zurückliegen. Und trotzdem kommt das dann irgendwie immer wieder hoch. Ich wollte aber noch eine Sache sagen zu Meta versus Microsoft. Mhm. Also Ja, bei Meta laufen die Geschäfte im Werbegeschäft überraschend gut. Da hat man im Vorfeld gedacht, mal gucken, wie lange das noch so gut geht mit KI. Aber auf der anderen Seite fährt Mark Zuckerberg ja wirklich einen sehr, sehr heißen Reifen bei KI. Die Investitionen will er jetzt nochmal steigern. 115 bis 135 Milliarden US-Dollar alleine in diesem Jahr für künstliche Intelligenz, Investitionen, Rechenzentren etc. Also ich finde, das ist absolut irre.
Ja, finde ich auch.
Das entspricht ja quasi dem wahrscheinlich Doppelten der öffentlichen Investitionen in ganz Deutschland. Und das macht nur dieser eine US-Konzern. Das finde ich absolut unbegreiflich. Und dann aber bei Microsoft, die jetzt sehr viel moderater unterwegs sind, was ihre Investitionen angeht, die, finde ich, ein viel klareres Geschäftsmodell haben bei der Integration von KI in ihre Produkte mit der Beteiligung von OpenAI, auch davon massiv profitieren schon, auch wirtschaftlich profitieren, stürzt die Aktie so ab, das verstehe ich einfach nicht. Also ich würde sagen, irgendwie bei $430 jetzt, Microsoft ist ja eine eigentlich ganz attraktive Einstiegschance, mal wieder bei diesem Konzern zum Zuge zu kommen.
Werbung.
Hallo, hier ist Petra Ahrens vom Podcast Aktien fürs Leben. Ganz egal ob Großkonzern, Familienbetrieb oder innovatives Start-up, wer Kunden mit seinem Angebot glücklich machen will, braucht einen Online-Shop, der wirklich überzeugt. Du bietest tolle Produkte an, weißt aber nicht, wie du sie optimal an deine Kunden bringst. Du willst sofort mit dem Verkauf starten, bist aber von der riesigen Auswahl an Shopsystemen und Anbietern überfordert? Dann hol dir doch einfach Shopify. Die globale Commerce-Plattform bietet dir alles, was du brauchst, um deine Verkäufe zu managen und zu skalieren. Unkompliziert und rechtskonform. Mit innovativen Funktionen, zuverlässigem Kundenservice rund um die Uhr und dem besten Checkout-Service der Welt. Mit Shopify kannst du deine Produkte über unterschiedlichste Vertriebskanäle verkaufen. Auch über Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und eBay. Dazu bekommst du alle Funktionen, um dein Angebot passend zu präsentieren, dein Inventar zu verwalten sowie Bestellungen und Zahlungen reibungslos abzuwickeln. Genau deshalb vertrauen Zehntausende deutsche Unternehmen und zahlreiche bekannte Marken auf Shopify. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um deine Verkäufe zentral zu verwalten. Mit der Kombination aus persönlichem POS-System und umfassender E-Commerce-Plattform steuerst du deine Produkte, Bestellungen und Zahlungen ganz einfach und bequem, damit du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst, nämlich dein Business. Teste Shopify kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify. Ja, wir sollten erstmal die Zahlen weiterhin beobachten, was sich so grundlegend in dem Technologie-KI-Bereich tut. Ob wir da jetzt langsam wirklich eine gewisse Flaute sehen, dann ist so ein Tageseinbruch natürlich nicht der richtige Moment, um hier einzusteigen. Aber ich bin komplett bei dir. Ich finde Microsoft auch wesentlich solider und breiter aufgestellt mit volleren Taschen, als das Meta ist. Aber Mark Zuckerberg hat ja gesagt, ihm ist es völlig egal, wenn er das ganze Ding jetzt vor die Wand fährt. Aber er gibt so viel aus, er muss einfach bei KI vorne mit dabei sein, koste es, was es wolle. Das sehen wir hier und das honorieren gerade die Anleger. Ich werde aber auch ein bisschen vorsichtig.
Lass uns noch kurz über die US-Geldpolitik sprechen. Die ist ja immer ein schönes Thema. Da gibt es ja gleich zwei Anlässe. Einerseits die Zinsentscheidung in der vergangenen Woche. Die ist aber so durchgelaufen. Die Zinsen bleiben konstant. Können wir drüber hinweggehen.
Ja.
Aber Donald Trump hat seinen Kandidaten für die Nachfolge von Jerome Powell vorgestellt. Es soll Kevin Warsh sein, 55 Jahre alt und ein bisschen ein alter Bekannter, denn Warsh war schon einmal Mitglied im Gouverneursrat und Board der Federal Reserve und zwar von 2006 bis 2011. Er ist ein klarer Befürworter niedrigerer Zinsen und damit liegt er voll auf Linie von Donald Trump. Petra, wie interpretierst du diese Personalie, schafft das bei dir Vertrauen und Zuversicht in eine seriöse Geld- und Finanzpolitik in den USA?
Seriöse Geld- und Finanzpolitik in den USA unter Trump. Nein, ich habe nicht sehr viel Vertrauen und wir sehen ja auch die Entwicklung des US-Dollars in der vergangenen Woche, wobei das hatte jetzt weniger was mit der Personalie von Walsh zu tun, als vielmehr mit den neuen Zollplänen, die Trump hinsichtlich Indien und Kanada aufgerufen hatte und natürlich auch mit der wachsenden Schuldenlast der USA. Ja, wir dürfen gespannt sein. Es ist so, dass Walsh als Personalie keine Überraschung für die Märkte dargestellt hat. Man hat damit gerechnet und man rechnet ja auch in diesem Jahr von 2 bis 3 Zinssenkungen. Die werden wir mit ihm auch so sehen, wenn nichts anderes dazwischen hagelt. Das ist alles eingepreist.
Ja, wenn er ihn durchbekommt, ne? Wenn er ihn durchbekommt im Senat.
Das ist noch im Senat fraglich. Ich ehrlich gesagt kann mir nicht vorstellen, dass er ihn nicht durchbekommt. Mhm. Also da müssen wir wahrscheinlich erst noch bis zu den Midterm-Wahlen im November warten, bis es da vielleicht mal Gegenwehr gibt. Also ich rechne damit, dass Walsh es wird, dass er Jerome Powell abwechseln wird, dann geht es mehr in Richtung Trump. Das heißt, wir bekommen, egal welche Umstände wir höchstwahrscheinlich haben, obwohl Walsh eigentlich immer ein sehr guter Notenbankmensch war. Aber ich glaube, wir werden das sehen, was Trump will. Und das wird den Dollar weiterhin schwach halten. Also es wird, wir liegen gerade im Währungspaar. Wir sind auf die 1,19 vergangene Woche gegangen. Es wird momentan geschätzt, dass wir irgendwo im Bereich 1,20, 1,25 sind. Das ist jetzt auch kein Beinbruch mehr. Ja, das ist eine Entwicklung von -2 bis 5% im US-Dollar. Aber gut, das müssen wir natürlich in den Aktien, in der Performance erstmal reinholen.
Ich wollte es gerade
sagen. Und wir haben gesehen, es wird etwas schwieriger. Also es bleibt spannend.
Wahre Größe.
Ja, Timo, lass uns ein bisschen Urlaub machen. Warst du denn schon mal auf einem Kreuzfahrtschiff?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, Petra. Ich war einmal in meinem Leben auf einem Kreuzfahrtschiff und zwar, als das zu Wasser gelassen wurde quasi, also die Jungfernfahrt habe ich mitgemacht, beziehungsweise ich bin gar nicht raus aufs Meer gefahren, sondern ich habe mir das Schiff angeguckt. Es war ein neues Schiff der Kreuzfahrtreederei MSC, sehr eindrucksvoll. Es hieß, glaube ich, auch Grandiosa und ja, das sind irre Pötte. Also das sind ja Hochhäuser, sowohl hoch wie lang. Also Wahnsinn. Für mich wäre es ehrlich gesagt nichts. Also ich bin sehr, sehr froh.
Ich habe es noch nie gemacht. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, mit 4.000 bis 6.000 Leuten eingepfercht.
8.000.
Oder 8 sogar.
Plus 2.000 Besatzung.
Also Wahnsinn, auf so einem Schiff zu sein. Aber ja. Sagen wir mal so, es scheint zu funktionieren. Wir sprechen ja heute über Karneval. Die gibt es seit 1972, wurden damals von Ted Arison Miami natürlich gegründet. Damals hatte er nur ein Schiff. Die Idee, die er hatte, Kreuzfahrten sollten eben kein Luxusprodukt für wenige sein, sondern ein massentaugliches Pauschalurlaubssegment mit kalkulierbaren Preisen und hoher Auslastung generieren. Das hat er geschafft. Über die Jahrzehnte ist Karneval vor allem durch Übernahmen gewachsen und hat sich zum weltweit größten Kreuzfahrtanbieter entwickelt. Zum Konzernportfolio gehören die Marken wie Carnival Cruises Line, Princess Cruises, Costa, AIDA, Cunard, also die unterschiedlichsten Zielgruppen und Preissegmente und Regionen kann das Unternehmen abdecken. Rechtlich betrachtet ist Carnival übrigens eine sogenannte Dual-Listed Company, also als solche strukturiert. Das bedeutet, die Carnival Corporation ist in den USA gelistet und die PLC in Großbritannien. Also Aktie einmal in New York und einmal mit Sitz in London wird sie gehandelt.
Und da kommen wir auch bestimmt noch mal gleich drauf zurück, zu dieser ganzen Konstruktion, weil die hat eine gewisse Bedeutung am Ende für dieses Unternehmen. Jetzt ist es ja so, Petra, die ganzen Kreuzfahrer, die hatten ja eine schwierige Zeit in den letzten 5, 6, 7 Jahren. Bis 2019 lief das Geschäft wunderbar im Grunde genommen. Das war ein boomender Markt, nicht nur für Carnival, sondern auch für die anderen Anbieter, die es da draußen so gibt. Dann kam die Pandemie. Und das war ja eine ziemliche Katastrophe. Das hat man auch bei Karneval gesehen. Das war wirklich ein kompletter Absturz im Grunde genommen, sowohl in den Geschäftszahlen von 150, 180 quasi auf null, wenn man das mal so vergleicht mit einer Autofahrt. Das war, glaube ich, eine ganz, ganz schwierige Zeit, viele Verlustjahre und jetzt berappelt sich die Branche so langsam wieder. Das Geschäft kommt seit 2, 3 Jahren wieder zurück, die Touristen kommen zurück und man sieht es jetzt eben auch in den Umsätzen, zuletzt 2024 26,6 Milliarden US-Dollar Umsatz, davor 2023 schon 25 Milliarden, 2022 waren es 21,6 Milliarden, aber davor eben auch 2, 3 Jahre, wo wirklich gar nichts ging. Mhm. So, was wir jetzt auch im Gewinn sehen, der Gewinn kommt auch zurück. Wir sind jetzt immerhin schon wieder bei 2,8 Milliarden Dollar nach Steuergewinn. Und trotzdem muss ich sagen, die Aktie ist noch nicht auf dem Niveau von vor Corona. Die notiert gerade so bei um die 30 US-Dollar. Vor Corona sprechen wir von über 70 Dollar, wo die Aktie war. Wie erklärst du dir, dass der Aktienkurs diese Erholung im Geschäft noch nicht abbildet?
Ja, also der Aktienkurs läuft hinterher. Genau das ist ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, schauen wir uns das Unternehmen heute mal an, weil die massive Verbesserung bei Nettogewinn und bei Umsatz, die ist da. Was noch viel wichtiger ist, das Unternehmen spricht von einer Rekordbuchungslage und sehr starker Nachfrage für die Jahre 25, die man gesehen hat, aber auch für 26, was die Basis für weiteres Wachstum bildet. Und ja, du hast recht, die Aktie hat so noch nicht performt. Das stimmt allerdings. Ja, natürlich müssen wir auch gucken. Es gibt auch gerade bei, es ist ein sehr zyklisches Geschäft. Ja, es ist natürlich sehr konjunkturabhängig, aber die Aussichten sind halt sehr, sehr gut. Und deswegen kann man sich als Anleger das Unternehmen und die Aktie ruhig mal anschauen.
Werbung.
Hallo, hier ist Petra Ahrens vom Podcast Aktien fürs Leben. Ganz egal, ob Großkonzern, Familienbetrieb oder innovatives Start-up, wer Kunden mit seinem Angebot glücklich machen will, braucht einen Online-Shop, der wirklich überzeugt. Du bietest tolle Produkte an, weißt aber nicht, wie du sie optimal an deine Kunden bringst? Du willst sofort mit dem Verkauf starten, bist aber von der riesigen Auswahl an Shopsystemen und Anbietern überfordert? Dann hol dir doch einfach Shopify. Die globale Commerce-Plattform bietet dir alles, was du brauchst, um deine Verkäufe zu managen und zu skalieren. Unkompliziert und rechtskonform. Mit innovativen Funktionen, zuverlässigem Kundenservice rund um die Uhr und dem besten Checkout-Service der Welt. Mit Shopify kannst du deine Produkte über unterschiedlichste Vertriebskanäle verkaufen. Auch über Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und eBay. Dazu bekommst du alle Funktionen, um dein Angebot passend zu präsentieren, dein Inventar zu verwalten sowie Bestellungen und Zahlungen reibungslos abzuwickeln. Genau deshalb vertrauen Zehntausende deutsche Unternehmen und zahlreiche bekannte Marken auf Shopify. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um deine Verkäufe zentral zu verwalten. Mit der Kombination aus persönlichem POS-System und umfassender E-Commerce-Plattform steuerst du deine Produkte, Bestellungen und Zahlungen ganz einfach und bequem, damit du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst, nämlich dein Business. Teste Shopify kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Ich hatte halt die Vermutung, dass die Märkte irgendwas antizipieren oder zumindest ihre Zweifel haben, ob das tatsächlich so eine nachhaltige Erholung ist, wie wir das jetzt vielleicht auf den ersten Blick unterstellen. Also ich nenne mal ein paar Gründe. Also Geopolitik ist natürlich die ganzen Konflikte auf der Welt. Sowieso die allgemein schwachen Wirtschaftsaussichten, sowohl in Europa, in China, aber auch in den USA, ist ja überall irgendwie so ein bisschen wackelig. Ne? Also ja, wir hoffen darauf, dass der Aufschwung bald kommt, aber irgendwann könnte es ja auch tatsächlich sein, dass die Neigung der Leute, viel Geld für Urlaub auszugeben, gerade für Kreuzfahrten mal zurückgeht, könnte auch ein Grund sein. Und dann speziell in den USA, was ja immer noch der wichtigste Markt für Carnival ist, die Schwäche des Dollar. Ne? Das wird sich ja auch irgendwann in den Portemonnaies der Amerikaner auswirken und möglicherweise werden sie sagen so, also ich habe mich gefragt, ob dieser Aktienkurs nicht doch eigentlich ein ganz rationales Fundament hat.
Aber das, was du ansprichst, sind, glaube ich, genau die Zweifel, die der Kapitalmarkt hat und die Anleger sehen. Okay. Die Zahlen sprechen aber eine andere Sprache. Und wenn wir uns mal das gesamte Portfolio des Unternehmens angucken, dann hole ich ja sämtliche Zielgruppen ab. Und natürlich werden wir von der Konjunktur in den amerikanischen Staaten so ein bisschen mehr Belastung erfahren. Ich glaube aber, und das sehen wir ja hier in Deutschland und in Europa, dass die Leute weniger am Urlaub sparen. Ich glaube einfach, du wirst dir diese Highlights buchen und dafür hat Carnival im Portfolio wirklich sämtliche Produkte. Ja, die haben die günstigen Pauschalreisen, die haben den Luxusreisen. Über Luxusreisen braucht man sowieso nicht zu unterhalten, weil das Klientel wird das Geld einfach dafür aufbringen und haben. Und dann ist auch noch für die Anleger halt sehr, sehr wichtig, also positiv für die Aktionäre, dass mit Erreichen bestimmter Verschuldungsziele Carnival die Quartalsdividende wieder einführen wird, die sie ja ausgesetzt haben. Also das könnte entsprechend positiv wirken. Und ich glaube einfach, dass, und das sehen wir an den vollen Auftragsbüchern, dass Wachstum generiert wird. Das andere sind die Zweifel, die die Branche haben durch hohe Verschuldung des Unternehmens, was sie immer noch haben. Man sieht dieses Konjunkturkonsumrisiko ganz, ganz groß. Natürlich haben wir auch immer die Gefahr vor exogenen Schocks, wenn es irgendwo mal wieder krachen sollte. Aber nochmal, es wird gebucht, die Bücher sind voll und ich glaube, dass wir das auch im Kurs dann irgendwann sehen sollten, wenn die Zahlen hier weiter stimmen. Und wir haben KGV von 11 mit einer kleinen Dividende aktuell von 2%. Also so schlecht sind die Aussichten wirklich nicht.
Das Ganze sehen.
Gehen wir nach Deutschland, wo es seit einigen Jahren schon einen neuen Autohändler sozusagen auf dem Markt für Gebrauchtwagen gibt. Auto1, die Auto1 Group, hat den deutschen Markt aufgerollt. Du hast es eingangs gesagt mit dem Netzwerk und der Plattform wirkaufendeinauto.de. Da kann man sich melden, da kann man sich anmelden, kann sein Auto quasi hochladen, alle möglichen Spezifikationen eintragen und bekommt dann im Grunde genommen schon ein Angebot, was man für seinen Wagen so zu erwarten hat und kann das Auto dann in Zahlung geben. Außerdem gibt es eine Verkaufsplattform Auto Hero, wo man sich dann auch ein neues Gebrauchtauto zulegen kann. Im Februar 2021 ging Auto1 an die Börse mit einem Einstiegskurs von gut 45 Euro. Die Aktie war ein ganz schöner Hype damals. Ich erinnere mich noch daran. Es ging auch noch kurzzeitig hoch bis auf 48 Euro. Und dann ging es aber massiv, massiv runter. Klammer auf. Wir warnen ja oft vor sozusagen gleich beim ersten Handelstag dabei sein zu wollen. Ich finde, dafür ist das hier ein sehr gutes Beispiel. Es ging runter bis auf 4 Euro, ungefähr Anfang 2024. Das war dann aber auch der Tiefpunkt. Und dann ging es langsam seit dem Sommer 2024 wieder hoch. Aktuell stehen wir bei knapp 30 Euro, 27 Euro, 28 Euro. Und die Aktie gilt jetzt inzwischen wieder als ganz heißer Turnaround-Kandidat, der den Gebrauchtwagenmarkt ordentlich nicht nur aufmischen wird, sondern tatsächlich für sich komplett erobern wird. Petra, wie blickst du auf diese Aktie?
Ich habe mir die durch den Podcast erstmal genauer angeguckt. Mir war gar nicht so bewusst, dass diese ganzen Marken wie Auto Hero und wir kaufen ein Auto.de wirklich gebündelt waren. Also wir haben es hier wirklich nicht mit einem kleinen Unternehmen zu tun. Es war ein kleines Unternehmen, was rasant gewachsen ist, aber mittlerweile über 6.000 Mitarbeiter in 30 aktiv geführten Ländern hat. Also das ist schon einiges. Und auch so prominente Investoren wie die Softbank sind ja eingestiegen, haben also kurzfristig die Gründer zu Milliardären gemacht. Ich finde das Geschäftsmodell sehr gut. Und ich glaube weiterhin, dass diese drei Säulen, die wir hier sehen, nämlich den privaten An- und Verkauf von den Fahrzeugen, ich habe das selbst mal ausprobiert, ich fand das recht gut, sich nicht hier privat mit irgendwelchen komischen Menschen zu Hause rumschlagen zu müssen, fand ich also sehr gut. Und die Preise waren auch ganz okay. Dann hattest du eben angesprochen über diesen B2C-Direktvertrieb, über Auto Hero. Und was wir natürlich auch noch haben, ist den B2B-Handel mit den Händlern. Also ein Großteil der Fahrzeuge verkauft Auto1 über Online-Auktionsplattformen an die Autohändler in ganz Europa und verdient dann hier an dieser Preisdifferenz sowie an den Gebühren. Und hier haben wir ein Geschäft, das stark volumengetrieben ist und skalierbar ist. Also das finde ich also von der gesamten Ausrichtung finde ich das sehr interessant. Erst recht, nachdem der Aktienkurs dann so zurückgekommen ist und man hier die Möglichkeit hat, etwas günstiger einzusteigen.
Jetzt muss man aber der Fairness halber sagen, das ist immer ein sehr umsatzstarkes Geschäft. Klar, mit Gebrauchtwagen, da so bei der Marge ist es dann schon so ein bisschen wackeliger, ne?
Ja.
Und man sieht es eben jetzt auch in den Geschäftszahlen von Auto1. Die haben im letzten Geschäftsjahr 2024 6,3 Milliarden Euro Umsatz vermeldet. Und zum ersten Mal auch, juhu, ein Nachsteuergewinn, nämlich von sage und schreibe 20,1 Millionen Euro. Und da bin ich dann so ein bisschen, naja, misstrauisch geworden. Das scheint ja offensichtlich schon ein sehr schwieriges Geschäft zugleich zu sein, mit Gebrauchtwagen wirklich Geld verdienen zu können. Und wenn man jetzt schon 6,3 Milliarden Euro Umsatz macht, heißt das ja, das sind ja jetzt nicht alles Mercedes S-Klassen, die da verkauft werden, sondern wahrscheinlich eher so Autos im Preisbereich zwischen 2.000 und 20.000 Euro. Das heißt, die setzen schon ganz schön viele Autos um und trotzdem bleiben am Ende gerade mal nicht mal 21 20 Millionen Euro Gewinn übrig. Das macht mich jetzt nicht so zuversichtlich, dass das jetzt ein Riesengewinnergeschäft wird.
Ja, das gefällt mir auch nicht so gut. Vor allen Dingen ist es bei Immobilien, sagt man immer Lage, Lage, Lage. Hier ist es Marge, Marge, Marge. Und was wir hier sehen, ist einfach, und das siehst du an EBITDA, dass klar positiv ist, dass die signifikante Verbesserung von den früheren Verlustjahren halt wirklich auf die Verbesserung der Marge zurückzuführen ist. Ja, aber in manchen Analysen wird deswegen auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die gute aktuelle Profitabilität auch Ergebnis massiver Kostensenkungen war. Nachhaltig muss natürlich die Marge hochgehalten und verbessert werden. Und hier wage ich so ein bisschen zu bezweifeln, dass wir noch sehr viel Platz nach oben haben. Also hier gibt es nicht wirklich Puffer. Und wenn ich mir dann angucke, dass wir mit einem Umsatz von über 6 Milliarden gerade mal jetzt profitabel sind mit 20 Millionen. Zuvor hatten wir in 21 hatten wir noch knapp 400 Millionen Verlust. Dann in den Jahren davor 250, 116, jetzt leicht im Plus. Da haben wir schon viel davon gesehen, vorweggenommen. Und wir haben ein KGV von 46. Also die Zahlen gefallen mir nicht ganz so gut. Ich verstehe das Geschäft. Ich finde es gut. Es muss wirklich weiterhin skalierbar sein. Aber wenn man in das Unternehmen reingeht, muss man echt auf die Margen sich fokussieren und darauf achten, dass die hier nicht wirklich wieder nach unten gehen, weil dann siehst du es auch direkt wiederum an, nicht am Umsatz, sondern am Gewinn.
Werbung.
Hallo, hier ist Petra Ahrens vom Podcast Aktien fürs Leben. Ganz egal ob Großkonzern, Familienbetrieb oder innovatives Start-up, wer Kunden mit seinem Angebot glücklich machen will, braucht einen Online-Shop, der wirklich überzeugt. Du bietest tolle Produkte an, weißt aber nicht, wie du sie optimal an deine Kunden bringst? Du willst sofort mit dem Verkauf starten, bist aber von der riesigen Auswahl an Shop-Systemen und Anbietern überfordert? Dann hol dir doch einfach Shopify. Die globale Commerce-Plattform bietet dir alles, was du brauchst, um deine Verkäufe zu managen und zu skalieren. Unkompliziert und rechtskonform. Mit innovativen Funktionen, zuverlässigem Kundenservice rund um die Uhr und dem besten Checkout-Service der Welt. Mit Shopify kannst du deine Produkte über unterschiedlichste Vertriebskanäle verkaufen. Auch über Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und eBay. Dazu bekommst du alle Funktionen, um dein Angebot passend zu präsentieren, dein Inventar zu verwalten sowie Bestellungen und Zahlungen reibungslos abzuwickeln. Genau deshalb vertrauen Zehntausende deutsche Unternehmen und zahlreiche bekannte Marken auf Shopify. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um deine Verkäufe zentral zu verwalten. Mit der Kombination aus persönlichem POS-System und umfassender E-Commerce-Plattform steuerst du deine Produkte, Bestellungen und Zahlungen ganz einfach und bequem, damit du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst, nämlich dein Business. Teste Shopify kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Das Interessante ist ja, es gab jetzt zuletzt ein paar Analystenberichte, die sehr optimistisch waren, was diese Aktie, die sehen die schon so bei 40 Euro, knapp 40, manche auch sogar darüber. Das Ganze setzt ja aber voraus, dass im Grunde genommen Auto 1, glaube ich, sozusagen the winner takes it all, den gesamten Gebrauchtwagenmarkt eigentlich für sich erobern kann. Wo ich jetzt so schon meine Zweifel hätte, weil viele gehen ja dann doch zu einem klassischen Händler, weil sie ihr Auto in Zahlung geben. Vieles ist ja auch so ein Leasinggeschäft. Da muss man dann sowieso zum Händler wieder zurückgehen und das Auto dort zurückgeben. Also ich frage mich so, ist das wirklich ein Markt, der so funktioniert? Kann sein. Bin ich zu wenig Autoexperte? Ich wäre allerdings zurückhaltend zu glauben, dass Auto 1 das jetzt schon in diesem Jahr gelingt, zumal, wenn ich das noch sagen darf, die Bundesregierung jetzt eine neue E-Auto-Kaufprämie auf den Markt gebracht hat, bis zu 6.000 Euro für an die 800.000 neue Fahrzeuge. Und ich würde mal annehmen, selbst wenn man sagt, okay, viele kaufen sich kein neues Auto, sondern ein gebrauchtes Auto, weil sie das Geld dann doch nicht mitbringen. Aber auch das bringt so ein bisschen den Gebrauchtwagenmarkt unter Druck. Weil das Geld gibt's nur für die neuen Wagen.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, der Gebrauchtwagenmarkt, es ist ein sehr zyklisches Geschäft. Mhm. Hängt an Konsum ab. Aber das gerade spricht ja für den Gebrauchtwagenmarkt. Was weiterhin dafür spricht, ist, dass wir noch keinen klaren Weg in Deutschland sehen, was die Infrastruktur der E-Mobilität angeht.
Stimmt.
Vielleicht ist man da auch noch eher mal zurückhaltend, was den Kauf, auch wenn wir jetzt irgendwelche Bonis oder Prämien erhalten, für neue E-Automobile angeht. So, und dann müssen wir sehen, dass es halt ein riesengroßer Markt ist, der europäische Gebrauchtwagenmarkt. Und da ist Auto 1 wirklich sehr gut positioniert. Und sie sind halt weiterhin dran, diesen riesigen Markt zur Digitalisierung. Dadurch haben sie Wachstumspotenzial und dadurch erlangen sie auch eine hohe Skalierbarkeit. Was natürlich klar ist, es ist sehr kapitalintensiv. Es wird gerade unglaublich viel für Werbung ausgegeben. Das müssen sie auch. Aber schon alleine, wenn du siehst, du hast es schon mal versucht, ich habe es schon mal versucht, bin über dieses Portal gegangen. Also es scheint doch Wahrnehmung bei den Konsumenten zu haben. Und dann finde ich das Unternehmen wieder sehr aussichtsreich.
The trend is your friend.
Ja, auf der Suche nach neuen Branchenunternehmen habe ich mir mal angeguckt, die Branche der Cybersecurity. Und gemessen an der allgemeinen Technologie und an der KI-Euphorie, die wir sehen, ist die ach so wichtige Cybersecurity, hängt noch ein bisschen hinterher. Mhm. Wir haben zum Beispiel einen ETF auch, oder wenn man sich Fonds anguckt, die performen noch nicht wirklich gut, obwohl Cybersecurity ja mittlerweile in aller Munde ist. Und ich glaube, die Hackerangriffe werden auch nicht weniger. Und deswegen haben wir uns für den heutigen Podcast ein Unternehmen ausgesucht, das ist Cloudflare. Die wurden 2010 in den USA gegründet und die Idee, die dahinter steckt, ist halt einfach, Webseiten schneller und sicherer zu machen. Das Unternehmen betreibt heute ein weltweites Netzwerk aus Rechenzentren, die Datenverkehr von Websites, von Apps, APIs beschleunigen und gleichzeitig dann auch vor Angriffen schützen. Das wird überwiegend gemacht, indem man sagt, Infrastruktur des besseren Internets. Das ist deren Devise und das machen sie in drei Hauptbereichen, nämlich einmal Netzwerk und Performance Services. Also hier beziehen sie sich auf den reinen Inhalt, auf das Caching, Routing, Optimierung von Webseiten, um deren Anwendungen schneller laden zu können. Dann gibt es natürlich noch die Sicherheitslösungen für den Schutz vor Angriffen, wie Web-Applikationen mit Firewalls, Sicherheitsprodukte für Unternehmen und letztendlich die Entwickler- und Cloud-Services, die angeboten werden. Das Geschäftsmodell von Cloudflare ist überwiegend basiert auf Abos mit wiederkehrenden Umsätzen und sehr hohen Bruttomargen.
Ja, also erstmal leuchtet es einem total ein. Wer einmal so in den Wirtschaftsteil einer großen Zeitung guckt oder sich online informiert, der wird sehen, fast jeden Tag gibt es irgendwo eine Meldung über Angriffe. Ich glaube, es war die Bundesbank oder die EZB, ich weiß es nicht, die kürzlich berichtet hat, dass sie am Tag, ich weiß nicht, wie viel tausendfach angegriffen wird. Das ist völlig unfassbare Zahlen. Und genau an der Stelle arbeitet Cloudflare und sichert den Internetverkehr ab und Webseiten ab gegen so massenhafte Angriffe von außen. Das finde ich total einleuchtend. Sie sind natürlich auch selbst Zielscheibe. Auch das haben wir Ende vergangenen Jahres gesehen. Da gab es einige große Webseitenbetreiber, zum Beispiel X, OpenAI, die selbst nicht erreicht waren, weil sie auf Cloudflare vertraut hatten und dann Cloudflare angegriffen wurde.
Genau.
Und dadurch dann die Webseiten lahmgelegt wurden. Also auch das gibt es. Aber man sieht daran wiederum auch, dass Cloudflare wirklich einer der ganz großen Anbieter in dem Bereich ist, mit sehr, sehr großen Kunden und die schon einen sehr, ich sag mal, traffic-starken Arbeitsnachweis haben. Also das sind keine kleinen Nischenanbieter, sondern die wissen schon, was sie tun. Jetzt machen die, du hast das Geschäftsmodell beschrieben, Abo-Umsätze knapp 1,7 Milliarden US-Dollar im vergangenen Geschäftsjahr. Die ganz neuen Zahlen haben wir noch nicht. Das wächst tatsächlich, ich würde mal sagen, rasant bis konstant. Also es wächst in einer sehr ordentlichen Rate. Und trotzdem schaffen sie, also sie senken ihre Verluste. Ja, das tun sie. Zuletzt waren das knapp 80 Millionen US-Dollar noch bei eben diesen 1,67 Milliarden US-Dollar Umsatz. Aber sie schaffen es eben auch noch nicht, Gewinne damit zu machen. Auf der anderen Seite, da fällt es mir schon sehr viel einfacher, mir vorstellen zu können, anders als bei Auto 1, das gebe ich offen zu, dass da so eine ordentliche Marge dahinter stecken wird, dass die, wenn sie das wollen, wenn sie wahrscheinlich ihre Akquise-Tools so ein bisschen runterfahren, relativ schnell auch ordentlich profitabel werden könnten.
Genau, das ist die Hoffnung bei diesen, oder die Erwartung ist es vielmehr, ja, dass man hier halt wirklich aus diesen Verlusten rauskommt. Was wir natürlich sehen ist, und das ist ein gutes Zeichen, du hattest es eben angesprochen, Cloudflare selbst wird auch attackiert. Warum? Weil sie natürlich als Wachstumstreiber gerade die großen Kunden, also Unternehmen, die deutlich auch höhere Beiträge pro Jahr zahlen, als ihre Kunden nennen. Und dadurch ist Cloudflare natürlich auch im Fokus von irgendwelchen Hackern. Das finde ich als Statement schon mal ganz gut. Aber dadurch sehen wir hier natürlich auch, dass unglaublich viel Geld investiert werden muss. Man muss sich immer wieder auf dem neuesten Stand halten. Man muss auch KI anwenden. Das ist schon alles sehr kostenintensiv, um sich selbst schon mal sicher aufzustellen. Und das ist halt dieses Ausführungsrisiko, was wir sehen. Cloudflare muss also gleichzeitig stark wachsen, neue Produkte erfolgreich etablieren und dann auch noch die Profitabilität erhöhen. Wenn du hier Fehlschläge hast, wie dann Angriffe und wo es dann heißt, die Website deines großen Kunden war nicht erreichbar, dann ist es halt wirklich schwierig. Und ich glaube einfach, dass momentan diese hohen Kosten, die wir hier haben, sich noch in den Zahlen vor allen Dingen im Gewinn bemerkbar machen. Der Umsatz stimmt, der steigt stetig an. Der Gewinn bzw. der Verlust wird gerade heruntergeschraubt, kompensiert. Für mich ist es in der Tat so ein kleiner Turnaround-Kandidat. Natürlich können wir an dieser Stelle, Dividende gibt es natürlich nicht, wovon auch. Wir können jetzt auch kein ROCE oder KGV hier vorlegen bei Minus. Aber finde ich ein sehr spannendes Unternehmen, auch wenn wir berücksichtigen müssen, dass das Unternehmen schon mit einem sehr hohen Multiple auf Umsatz und Gewinn gehandelt wird.
Ich wollte es gerade sagen, ne? Also bei einem Aktienkurs von um die 180, 190, 200 Dollar, da schwankt die Aktie gerade so. Wir haben kein KGV, wir haben eigentlich gar nicht so richtig, aber trotzdem eine Marktkapitalisierung von weit über 50 Milliarden US-Dollar, 49 Milliarden Euro. Das ist schon irgendwie ganz ordentlich bewertet, das Unternehmen.
Ja, und das lässt natürlich dann auch wenig Puffer, genau, falls das Wachstum sich deutlich verlangsamen sollte. Aber warum sollte sich das Wachstum im Cybersecurity-Markt verlangsamen? Ja, wir haben vielleicht hier einen Wettbewerbsdruck, weil der Markt natürlich auch umkämpft ist und es gibt viele derartige Unternehmen. Deswegen haben wir uns aber auch Cloudflare rausgegriffen. Habe ich übrigens so gemacht, dass ich einfach in die namhaftesten ETFs reingegangen bin oder Fonds und habe mir die höchsten Positionen angeguckt. Und da findet man Cloudflare bei fast allen. Deswegen finde ich das immer eine ganz interessante Vorgehensweise. Also könnte natürlich auch mal irgendwann Übernahmekandidat eines größeren Konzerns sein, der sagt, ich hole mir die mal ins eigene Haus. Daher sicherlich kein einfacher Wert, den wir im Depot hier haben. Ich finde trotzdem sehr aussichtsreich, weil der Markt gibt es einfach her. Wir sind hier das ist ein klares Wachstumsunternehmen, hat nichts mit Value zu tun. Die haben aber eine breite Plattform, dynamisches Umsatzwachstum in den vergangenen Jahren mit einer klaren Strategie. Finde ich ganz interessant.
Wunderbar. Das war mal wieder Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital. Am Mikrofon für Sie wie immer Timo Pache
und Petra Ahrens aus Köln.
Genau, wir sagen danke fürs Zuhören und wünschen eine wunderschöne Woche. Kommen Sie gut durch den Rest der Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss.
Bis dahin, tschüss.
Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.